SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner. An diesem vierten Adventssonntag herzlich willkommen zur Lesenswert-Weihnachts-Spezialausgabe. Advent im Lockdown, Weihnachten im Lockdown. Die Buchhandlungen in Baden-Württemberg sind zu, so wie in fast allen Bundesländern. Aber die Bücher, die kommen trotzdem zu Ihnen. Viele Buchläden haben, wie schon im Frühjahr, einen Lieferservice eingerichtet. Und weil man ein Buch immer verschenken kann, also wirklich immer, vor allem aber zu Weihnachten, haben wir heute eine Sendung vorbereitet mit dem Anspruch, richtig gute Buchgeschenkempfehlungen für jeden. Vom Kinderbuch über die besten Krimis, über einen Lyrikband, der es in sich hat. Und wenn das alles noch nicht reicht, dann hat Deutschlands bekanntester Literaturkritiker Dennis Scheck das Universalbuchgeschenk dabei. Der Roman, den man einem 18-Jährigen genauso gut schenken kann wie einer 80-Jährigen, sagt zumindest Dennis Scheck. Die Musik, vorweihnachtlich, aber nicht kitschig, okay, bisschen heimelig vielleicht. Das hier ist die Version von O Tannenbaum von Chilly Gonzales. Sein neues Album heißt A Very Chilly Christmas. Zu den schönsten Weihnachtsmomenten gehört für mich das Geschenke auspacken. Mag oberflächlich klingen, klar, es geht ja um so viel mehr, um das Zusammensein und die Musik, die Gemütlichkeit und trotzdem, ich bleib dabei, Geschenke auspacken ist toll und vor allem, wenn sich Kinder mit Schmackes auf die Päckchen stürzen, ist ein toller Moment. So, und was schenkt man den Kleinen jetzt? Mit einem schönen Kinderbuch macht man da garantiert nichts falsch, macht Kinder und Eltern glücklich. Hier bei uns in der Redaktion ist meine Kollegin Anja Höfer die Kinderbuchexpertin. Sie moderiert auch den SWR 2 Kinderbuch-Podcast Limonadenbaum. Klar, dass wir sie gebeten haben, ihren Kinderbuch-Geschenktipp beizusteuern. Anja hat sich für ein Buch ab 4 entschieden, das sie auch schon an ihrer eigenen Tochter erfolgreich getestet hat.
Mich hat wirklich selten ein Kinderbuch so bezaubert wie Das Dunkle und das Helle von Kerstin Hau und Juli Völk. Es ist in vielfacher Hinsicht ein ganz besonderes Buch und es hat auch meine 4-jährige Tochter sehr begeistert. Die erste Besonderheit in diesem Buch, die beiden Helden haben gar keine Namen. Sie heißen das Struppige und das Zarte. Und genau so sehen die beiden auch aus. Ein Männchen mit zotteliger Behaarung, das die Dunkelheit bewohnt und ein zarter Lichtklecks, der im hellen Sonnenlicht und in der Farbe zu Hause ist. Es ist eine wunderbare Geschichte über Freundschaft und Vertrauen und beide lernen, wie sie gemeinsam Grenzen überwinden und wie sie die jeweilige Welt des anderen kennenlernen können. Der wichtigste Satz in diesem Buch lautet für mich: Hab keine Angst, ich bin bei dir. Von der allerersten Seite an ruft Das Dunkle und das Helle eine ganz besondere Stimmung auf, die sich beim Lesen sofort überträgt. Diese Stimmung ist poetisch, melancholisch, sehnsüchtig, würde ich sagen. Und dazu gibt es dann die Illustrationen von Juli Völk und die sind, muss man sagen, jede für sich ein Kunstwerk. Für das Buch hat sie eine alte Technik aus den Anfängen der Fotografie verwendet, die heißt Cyanotypie. Bei diesem Verfahren entstehen Negativeffekte und ganz tiefe, satte Blautöne auf dem Papier. Für alle, die das mal selbst probieren wollen, gibt's am Ende des Buchs sogar eine Anleitung zur Cyanotypie. Das ist ein Kinderbuch, an dem auch Erwachsene garantiert ihre Freude haben werden.
Anja Höfer, Moderatorin des SWR 2 Kinderbuch-Podcasts Limonadenbaum mit ihrer Kinderbuchgeschenkempfehlung Das Dunkle und das Helle, erschienen im Nord-Süd-Verlag und es kostet 15 Euro. Das hier ist Jamie Cullum, Hang Your Lights.
Sweet. Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know, you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me.
Sie hören das Lesenswert-Magazin mit einer Buchgeschenktipp-Spezialausgabe. Auch die Buchläden in Baden-Württemberg sind vom Lockdown betroffen. Zu, abholen, auch nicht erlaubt. Aber online muss trotzdem keiner bestellen, der das nicht unbedingt will. Denn viele kleine, inhabergeführte Buchläden haben einen kostenlosen Lieferservice eingerichtet. Per Post, per Fahrradkurier. Auf swr2.de finden Sie eine Übersicht nach Städten geordnet und da können Sie sehen, welche Buchläden in Ihrer Nähe genauso einen Service anbieten. Und wenn einer fehlt, dann können Sie uns das in die Kommentare schreiben. Wir ergänzen dann fleißig. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Noch fehlt die Buchhandlung, deren Mitarbeiterinnen jetzt hier zu Wort kommen, Fundevogel in Freiburg nämlich. Der Fundevogel ist spezialisiert auf Kinder- und Jugendbücher. Das Team ist ganz bunt gemischt, Buchhändlerinnen, Pädagogen, Freiberufler. Und zwei aus diesem Team, zwei Fundevögel sozusagen, Carola und Kirby, haben sich trotz Lockdown-Stress und Sorgen die Zeit genommen, ihre beiden Jugendbuchempfehlungen für diese Sendung beizusteuern. Ich habe mich da sehr gefreut und lass Carola und Kirby jetzt mal selbst zu Wort kommen.
Wir sind Kirby und Carola aus der Buchhandlung Fundevogel in Freiburg. Ja, wir haben euch heute zwei Jugendbuchtipps mitgebracht, kurz vor Weihnachten, zur Inspiration, vielleicht für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke, trotz Lockdown und sonst fürs kommende Jahr, da ist ja auch noch Zeit. Die erste Empfehlung, die wir heute dabei haben im Gepäck, ist der neue Roman von Catherine Rundell, kürzlich bei Carlsen erschienen. Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer im Titel. Das ist eins meiner persönlichen Highlights jetzt aus den aktuellen Neuerscheinungen. Die Geschichte handelt von Vita, einem jungen Mädchen, das eine besondere Begabung fürs Messerwerfen hat. Und das nach dem Tod ihrer Großmutter zusammen mit ihrer Mutter nach New York fliegt, um ihren Opa zu besuchen. Dem geht es natürlich nicht so gut nach dem Verlust seiner Frau. Und noch dramatischer wird das Ganze dadurch, dass nicht nur die Oma gestorben ist, sondern auch das gemeinsame Schloss, in dem die beiden gewohnt haben, von einem Betrüger, der in New York sein Unwesen treibt, sich unter den Nagel gerissen wurde. Und Vita kommt in New York an und merkt sofort, es kann so nicht weitergehen. Und macht sich direkt als erstes Mal auf, um diesen Betrüger eben zur Rede zu stellen. Und unterschätzt dabei total die Gefahr und die Kaltblütigkeit, die dieser Mann ausstrahlt. Und weiß aber im gleichen Moment, okay, sie muss sich echt was einfallen lassen. Klar, es ist super aufregend und spannend, eine Verfolgungsjagd in und durch New York mitzuerleben. Also ich kann das allen Jungs und Mädchen ab 11 Jahren, aber durchaus auch noch Teenagern sehr ans Herz legen.
Kommen wir zu dem zweiten Buch, was wir euch heute mitgebracht haben. Ein ganz außergewöhnliches Being Young, Uns gehört die Welt, aus dem Rowohlt Taschenbuch Verlag, auch dieses Jahr erschienen. Die norwegische Autorin Linn Skaber hat hierfür Jugendliche zu ihrem Leben befragt. Wie fühlt man sich heute als junger Mensch? Was ist das Beste an dieser Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein? Und was das Schlimmste? Wie siehst du deine Eltern? Wovor hast du Angst? Was macht dich froh? Und was ist dein größter Traum? Bei der Arbeit an diesem Buch, so schreibt die Autorin im Vorwort, durfte sie Jugendlichen mitten in dieser Zeit besuchen, mit ihnen ins Café gehen, in Parks und am Hafen sitzen, ihre Zimmer betreten und hören, was sie darüber zu sagen haben, wie es ist, gerade jetzt Teenager zu sein. Ja, und basierend auf den schönen, teilweise aber auch traurigen und lustigen Antworten sind tief berührende Texte entstanden. Manche erzählen von dem Hass auf den eigenen, sich verändernden Körper, andere von Schwärmereien, der Sorge um die eigenen Eltern, Hoffnungen und Wünsche. Being Young ist ein sehr berührendes Buch, was ich auf jeden Fall für Jugendliche empfehlen würde. Und auch würde ich Being Young Eltern und Pädagogen und im Grunde jedem, der sich für diese besondere Zeit des Erwachsenenwerdens interessiert, ans Herz legen, das so einen authentischen Einblick in die Empfindungs- und Gedankenwelten der Jugendlichen eröffnet.
Carola und Kirby von der Jugendbuchhandlung Fundevogel in Freiburg. Der Name Fundevogel stammt übrigens aus einem Märchen der Gebrüder Grimm. Darin schwören sich Kinder, immer zusammenzuhalten. Und das haben sich auch die Mitarbeiter im Fundevogel vorgenommen. Im kommenden Jahr wollen sie ihren Laden in eine Genossenschaft umwandeln. Ja. Und das Fundevogel-Team hat empfohlen, ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer von Catherine Rundell aus dem Carlsen Verlag und Being Young von Lynn Scarber, ab 14 Jahre bei Rowohlt herausgekommen. Und Being Young, das letzte empfohlene Buch, ist auch als Hörbuch bei Jumbo erschienen. Ich habe gestern mal reingehört. Das lohnt sich auch. Und das hier ist die schwedische Folkband Triakel mit einem aber eher norwegisch geprägten Lied aus dem Jämtland. Was muss das für ein Gefühl sein? Erster Roman fertig, mit viel Anstrengung. Denn so ein Buch, das schreibt sich jetzt nicht gerade von allein. Gerade das erste, da stecken Kraft und Fleiß und Schweiß dahinter. Und dann, wenn das Buchbaby quasi geboren ist, kriegt's keiner mit, weil Lockdown. Keine Lesungen, keine Buchmessen. Das haben in diesem Jahr, vor allem im Frühjahr, viele Debütantinnen und Debütanten erleben müssen. Aber zum Glück gibt es literaturaffine Menschen und die haben sie fest im Blick. Die ersten Romane, die Debüts. Janine Hasse, Sarah Jäger und Bojena Badura zum Beispiel haben sich mit ihrem Blog dasdebüt.de auf erste Romane spezialisiert. Und 2015 haben sie auch einen Debütpreis ins Leben gerufen, den Bloggerpreis für Literatur, das Debüt des Jahres. Bojena Badura aus dem Jury-Team von Das Debüt des Jahres habe ich gebeten, die ihrer Meinung nach überzeugendsten Debüts dieses fast vergangenen Jahres 2020 vorzustellen. Und genau das hat sie gemacht. Bojena Badura vom Literaturblog Das Debüt. Sie hat drei Favoriten von der Bloggerpreis-Shortlist für uns ausgewählt.
Ja, und die Auswahl fiel mir gar nicht so leicht, denn für unseren Bloggerpreis Das Debüt 2020 wurden in diesem Jahr 61 Romandebüts aus 40 Verlagen eingereicht. Meine Kolleginnen und ich haben uns also durch knapp 17.000 mehr oder weniger spannende Seiten gelesen und seit Ende November steht unsere Shortlist. Und ich bin überzeugt, dass diese 5 Titel sich richtig gut unterm Weihnachtsbaum machen. Los geht's! Zum ersten Buch auf unserer Shortlist für das beste Debüt steht Lucia Leidenfrost, Wir verlassenen Kinder. Da ist ein Dorf, in dem die Kinder das Sagen haben, denn die Elterngeneration ist in die Stadt ausgewandert. Lucia Leidenfrost thematisiert hier unter anderem die Dorfflucht und scheut sich nicht, die großen Fragen nach Verantwortung, Schuld oder Moral zu stellen. Ich mochte die poetische und melodische Sprache, die dazu beiträgt, dass die Geschichte der verlassenen Kinder noch lange nachklingt. Lucia Leidenfrosts Wir verlassenen Kinder ist bei Grimmaier und Schiriau erschienen und kostet 19,90 Euro für knapp 200 Seiten. Auch auf unserer Shortlist steht Schatten über den Brettern von David Misch. Und das ist, kleine Warnung, kein Buch für jedermann. Der Protagonist führt ein Doppelleben. Tagsüber ist er Folienfabrikmitarbeiter, nachts Schauspieler im systemkritischen Zeitungstheater. Dieser Debütroman ist eine mutige Gesellschaftskritik auf sprachlich hohem Niveau. Das Buch stößt eine Debatte über die Freiheit der Kunst und deren politische Funktionalisierung an. Schatten über den Brettern von David Misch ist in einer begrenzten Auflage in dem kleinen Verlag Duo Tinkta erschienen und kostet 17 Euro. Ein tolles Buch abseits des belletristischen Mainstreams. Und zum Schluss empfehle ich von unserer Bloggerpreis-Shortlist Elias Lied, ein Debüt von Amanda Lasker Berlin. Im Zentrum dieser Geschichte stehen drei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Bei einer gemeinsamen Wanderung wollen sie wieder zueinander finden. Ein Buch mit sehr eindrücklichen Naturbeschreibungen, die die Geschichte fein kommentieren. Auch dieser Roman, wie übrigens einige Debüts dieses Jahres, hat einen politischen Hintergrund, denn er fragt unter anderem nach den Ursachen der fortschreitenden Radikalisierung des Einzelnen und zeigt, wie gesellschaftliche Diskurse Familien beeinflussen können. Elias Lied von Amanda Lasker Berlin ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 22 Euro. All diese Bücher gehören nach Meinung von mir und meinen Kolleginnen von dasdebüt.de unbedingt unter die Weihnachtsbäume der Republik und ihre Autorinnen und Autoren hoffentlich schon bald zu den Stars der Literaturszene.
Bojena Badura vom Literaturblog Das Debüt und ihre drei Favoriten, die für sie stärksten ersten Romane dieses Jahres. Und übrigens stehen die Titel genau wie alle anderen Titel der heutigen Sendung auf swr2.de. Und nach unverkennbar Louis Armstrong hören Sie, welchen Gedichtband SWR-Literaturchef Frank Hertweg in diesem Jahr verschenkt.
Magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton look wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi Falls gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. and Santa Claus are leading the band to a good old Creole beat. And golly, what a spirit, and you can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear, and when you hear hallelujah, old Santa is near, when it's Christmas time and New Orleans. Yes, when it's Christmas time, it's Christmas time in New Orleans.
Sie hören das Lesenswert-Magazin am 4. Advent, eine Sendung voller Last-Minute-Buchgeschenkempfehlungen. Anders als zum Beispiel in Berlin, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt gehören in Baden-Württemberg die Buchhandlungen nicht zum Überlebenswichtigen und sind geschlossen. Und dabei ist doch Literatur sozusagen Futter für den Kopf, den Geist. Und genau wie gute Romane oder Sachbücher sind gute Gedichte wertvolle geistige Nahrung. Also, Lyrik ist sehr gut verschenkbar. Das sagt auch SWR-Literaturchef Frank Hertweg, großer Lyrik-Fan und großer Fan eines jungen ukrainischstämmigen Autors namens Jewgeni Brejga. Sein Gedichtband »Gestohlene Luft« ist Frank Hertwegs persönliche Lyrik-Geschenkempfehlung.
Ich möchte zu Weihnachten ein Gedichtband empfehlen, und zwar von Jewgeni Brejga. Und er heißt »Gestohlene Luft« und ist erschienen im Cookbooks Verlag. Und Jewgeni Brejga ist 1989 geboren in der Ukraine, schreibt aber auf Deutsch und lebt schon lange in Deutschland, hat auch studiert in Hildesheim und in Leipzig. Das Wort »Gestohlene Luft« ist vielleicht ein bisschen irritierend. Es ist ein Wort von Ossip Mandelstam, dem großen russischen Dichter. Und zwar bezeichnet es Lyrik, die nicht zu den offiziellen Verlautbarungen gehörte während der Stalin-Diktatur, sondern eher im Untergrund wirkte. Und darin zeigt sich schon eine gewisse Dringlichkeit. Und insgesamt beinhaltet der Gedichtband 6 Zyklen. Es gibt noch eine kleine Coda, es gibt eine große Vielfalt in diesem Gedichtband. Ich möchte mal ein Beispiel herausziehen. Das ist der 2. Zyklus, der heißt Königreiche. Und Königreiche, das meint bei Jewgeni Brejga die Gedichte selber. Also es heißt, sie können Welten schöpfen, sie sind sehr souverän. Es sind meistens Gedichte, die vierzeilig sind. Es gibt 6 Strophen meistens. Und ich lese mal aus dem 1. die 1. Strophe. Das Gedicht heißt Königreich des Regens. In der Nacht, als das Dorf sich bewaffnet, erfährt sie ihre Bestimmung, die großen Felsen zu beschießen. Am Flusslauf warten sie wie Augen. Entschieden, ruhig kriecht Stein über Stein. Von ihr weg? Es folgen noch ein paar Strophen und die Gedichte sind insgesamt sehr erzählerisch, gerade in diesem Zyklus. Ich finde, sie sind nicht auftrumpfend, sie sind unprätentiös und sie haben einen sehr, sehr traumwandlerischen Ton. Sie sind naturnah, obwohl es auf der anderen Seite dann auch wieder Anklänge an antike Mythen gibt. Die Familie spielt irgendwie eine Rolle, vor allem die Mutter taucht immer wieder auf. Die Herkunft hat eine gewisse Bedeutung. Aber, und das ist das Entscheidende, das Ganze ist durchzogen von einer unglaublichen Gewalterfahrung, wie hier schon auch in der 1. Strophe gezeigt ist. Krieg hat Bedeutung, der Tod taucht auf. Und das sind die 2 Pole, kann man sagen, von Jewgeni Brejgas Lyrik. Er sagt es auch selber mal im Gespräch mit meiner Kollegin Insa Wilke. Er hat 2 Ichs. Das eine war schon alt bei der Geburt. Das heißt, das schleppt die ganzen Traumata der Familie mit herum. Alles, was früher passiert ist, die ganzen Beschädigungen, die er einfach nicht ablösen kann. Und das andere Ich, das ist eins, das nicht altert, das auf eine gewisse Art und Weise nicht erwachsen wird. Das ist das Spielerische, das ist das Kreative. Und zwischen diesen beiden Ichs bewegt sich die Lyrik von Jewgeni Brejga. Ich sag's nochmal, Gestohlene Luft, erschienen bei Cookbooks, kostet 19,90 € und ist sehr zu empfehlen.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Always this way. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby?
slip and tell me why it's always this way. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas. All the children are talking their bits. Sugar blood fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby.
Die Ramones, ihr Weihnachtslied Merry Christmas, wobei die Ergänzung in Klammern der interessantere Titel ist, I Don't Want to Fight Tonight. Wahrscheinlich wollte sich Joey Ramone mit dem Song bei seiner damaligen Freundin für einen gewaltsamen Streit entschuldigen. So, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin, obwohl es noch eine Weile hin ist bis zum Jahreswechsel, innerlich schon so ein bisschen fertig mit 2020. Ich hänge jetzt nicht sonderlich an diesem Jahr und finde, wenn man mal so richtig abschalten will, muss von all dem, was uns jeden Tag so medial erreicht, dann hilft ein gutes Buch am besten. Möglichst spannend, fesselnd soll es dann sein. Ein Krimi zum Beispiel. Auch Krimi-Expertin Carola Kruse vom Krimi-Blog Krimikiste beamt sich am liebsten mit einem guten Krimi aus dem Corona-Alltag und stellt jetzt ihre zwei Krimi-Favoriten aus dem Jahr 2020 vor, als Buchgeschenk oder auch zum selber ablenken.
Wer sich oder seinen Lieben zu Weihnachten gerne einen anderen Thrill als die Corona-Inzidenzzahlen auftischen oder sich einfach mal von selbigen ablenken möchte, für den ist vielleicht eines dieser beiden spannungsgeladenen Bücher eine gute Geschenkidee. Klassisch britisch serviert der leider bereits verstorbene Reginald Hill mit Mord in Dingley Dell ein unheimliches Weihnachtsfest auf einem englischen Landsitz. Reginald Hill wurde vor allem mit seiner Reihe um den gemütlichen, aber genialen Ermittler Andrew Dyell bekannt. Seine traditionell britische Erzählweise kommt in diesem Buch besonders zur Geltung. Eigentlich haben die Gastgeber des Landsitzes Dingley Dell ein gemütliches Weihnachtsfest geplant. Allerdings stehen dem Vorhaben ein Schneesturm und eine Leiche entgegen. Die Suche nach dem Mörder, der sich unter den Gästen befinden muss, beginnt. Zwischen Behaglichkeit und eiskaltem Mord liegen nur ein paar Seiten. Das perfekte Buch für alle, die Whodunits mögen, also den Fokus auf einen eingeschränkten Personenkreis, der als Täterin oder Täter in Frage kommt und das typische Schritt-für-Schritt-Aufklären des Verbrechens. Wer Agatha Christie und den klassischen englischen Detektivroman mag, ist hier genau richtig. Ganz anders die Welt der nigerianisch-britischen Autorin Oyinkan Braithwaite in Meine Schwester, die Serienmörderin. Zwei sehr unterschiedliche Schwestern leben ihr Leben in Nigeria ganz verschieden. Corriday hat sich mit ihrem Dasein als unscheinbare Krankenschwester im Schatten ihrer schönen Schwester Ayola abgefunden. Sie ist zwar deutlich organisierter und lebenserfahrener als Ayola, aber ihre Mutter zieht bis heute ihre Schwester vor. Ayola hat aber ein Problem immer wieder. Leider bringt sie ihre Freunde regelmäßig um. Corriday hat ihre Schwester immer beschützen müssen und weil sie das auch weiterhin tut, setzt sie ihr Wissen ein, um die kleinen Probleme ihrer Schwester geräuschlos zu beseitigen. Jedes Mal, wenn Ayola einen Mann kennenlernt, rechnet Corriday schon mit der nächsten zu entsorgenden Leiche. Doch dann verliebt sich Ayola ausgerechnet in den Arzt, den Corriday schon so lange begehrt. Meine Schwester, die Serienmörderin, ist anders, nicht nur was den Handlungsort oder die Protagonistin angeht. Es ist voller Überraschungen, sodass man das Buch eigentlich gar nicht einordnen und noch viel weniger weglegen kann. Höchstens weglesen und das am besten gleich von Anfang bis Ende. Mir hat es eine schlaflose Nacht beschert und im ersten Lockdown wie kaum ein anderes Buch die Zeit verfliegen lassen.
Carola Kruse, Krimi-Bloggerin, und sie hat ausgesucht Mord in Dingley Dell von Reginald Hill, Dumont Verlag, und Meine Schwester, die Serienmörderin, das ist bei Blumenbar erschienen. Musik. Tanz der Vampire, Twilight oder Nosferatu, kaum ein Stoff wurde so oft verfilmt wie der des Gruselklassikers Dracula von Bram Stoker. Auch im Comic gibt es unzählige Dracula-Adaptionen, die die Geschichten um den blutsaugenden Grafen weiterspinnen oder aufs Korn nehmen. Der französische Comic-Künstler George Bess hat jetzt eine werktreue Graphic Novel von Bram Stokers Roman gezeichnet. Sie ist auf Deutsch gerade erschienen und ist unser Buch der Woche. Ein richtig schaurig schöner Grusel für den Gabentisch, sagt Comic-Expertin Andrea Heinze.
Die Geschichte ist bekannt. Da reist ein braver Brite nach Transsilvanien, um für einen rumänischen Grafen einen Immobiliendeal in London einzufädeln. Nichts ahnend, dass er damit einem blutsaugenden Monster den Weg in die zivilisierte Welt bereitet, dem beinahe auch seine Verlobte zum Opfer fallen wird. Diese Geschichte wurde schon so variantenreich erzählt, dass die Figur des Grafen Dracula auch für weingummisüße Halloween-Späße taugt. Der Comic-Künstler George Bass nimmt den Grusel, der im Roman steckt, dagegen ernst. Das wird schon auf den ersten Seiten deutlich. Wenn Jonathan gen Osten reist, dann zeichnet George Bass die Landschaften als Spiegel von Jonathans Seele. Undurchsichtige Schneegestöber trüben die Sicht. Die Wälder sind so dunkel und dicht, dass man sich darin zu verlieren droht. Und all die Schneefelder sind so zerklüftet, als würde alles auseinanderbrechen. All das zeichnet Bess mit dem scharfen Strich der Tuschefeder, die alles glasklar erscheinen lässt. Und doch lässt sich in diesem Comic nichts richtig fassen. Körper lösen sich auf in üppigen Blumenornamenten oder zerfließen wie ein Tintenklecks im Wasserglas. Durch diese meisterhaften Zeichnungen gelingt es George Bess, aus dem Dracula-Stoff die Muster menschlicher Verunsicherung herauszuarbeiten, die zur Beschreibung persönlicher Krisen genauso taugen wie zur Beschreibung der Verunsicherung in einer Pandemie. Die, die diese Festung vor Jahrhunderten erbaut hatten, mussten sehr mächtig gewesen sein. Nun war der Ort dem Verfall preisgegeben, heißt es an einer der vielen Textstellen, die George Bess aus dem Roman übernommen hat. Ein Schloss, das für die Ewigkeit gebaut wurde, ist in seinen Grundfesten erschüttert. Der Mensch Jonathan ist es auch. Denn das, was er im abgelegenen Schloss Dracula erblickt, ist ebenso fremd wie beunruhigend. Hinter verbotenen Türen warten Vampire, die lüstern ihre Münder aufreißen. Und die maroden Schlossgänge wirken so beklemmend eng, als würden die sich wie ein Gefängnis um Jonathan legen. Tatsächlich verbietet ihm der Graf, sein Zimmer zu verlassen und schließt sogar die Tür ab. Doch zugleich ist Jonathan wie gelähmt. Seine Versuche zu entkommen wirken nur halbherzig. Als Dracula ihn erwischt, brauchte der nur eine Hand auf Jonathans Schulter zu legen und ihn behutsam zurück in sein Zimmer zu führen. Dracula zeigt, wie einer Macht über Menschen bekommt und wie Menschen sich dieser Macht hingeben, weil sie selbst so verunsichert sind. Man müsste Flügel haben, wenn man diesem Ort entkommen wollte, stellt Jonathan irgendwann fest. George Bess greift das Bild des Fliegens immer wieder auf. Der Schwarm Möwen, der vor der Küste Englands Freiheit verheißt, ist ganz ähnlich gezeichnet wie der Schwarm Fledermäuse über Draculas Schloss, der von Unheil kündet. Wie durch ein Wunder wird Jonathan dem Schloss entkommen. Er wird sich dem Schrecken des Dracula stellen, mit Hilfe von ein paar Freunden und von Professor Van Helsing, der der Bedrohung zunächst mit wissenschaftlicher Recherche und Analyse begegnet. Diesen Teil zeichnet George Bess so geradlinig und geordnet, dass der Kampf gegen das Monströse bewältigbar erscheint. Es ist ein Vergnügen, dem Comic-Künstler durch die Stile zu folgen, die trotz aller Unterschiedlichkeit wie aus einem Guss wirken. Besonders gut ist Bess immer dann, wenn Schreckliches droht. Die Zeichnungen laufen unausweichlich auf einen Fluchtpunkt zu, der Schauriges zum Ziel hat. Totenköpfe, Fledermäuse oder die Wand, die den Weg versperrt. George Bess seziert mit messerscharfen Federzeichnungen die Vielschichtigkeit der Dracula-Vorlage und schafft einen Grusel, der einem Schauer über den Rücken jagt und zugleich angenehm vertraut wirkt.
Im Splitter Verlag ist die Dracula Graphic Novel erschienen, kostet 39,80 Euro, aber dafür bekommt man auch ein echtes Schätzchen, vergoldetes Cover, viel Bonusmaterial im Anhang, super zum Verschenken oder selber lesen.
Two front teeth.
jetzt hatten wir schon reichlich Buchgeschenktipps in der Sendung. Kinder- und Jugendbücher, Krimi, Lyrik, der Dracula-Comic eben. Aber was ist mit diesem einen Verwandten, den das alles nicht interessiert, weil er oder sie, wenn es um Bücher geht, all das, was im normalen Buchladen so liegt, nur mit einem Schulterzucken kommentiert und dann leicht abfällig murmelt: Mainstream. Ja. Das sind ja meist so ultraschlaue Menschen, total bibliophil, mit sehr speziellem Buchgeschmack, immer auf der Jagd nach seltenen Erstausgaben und ausgesucht antiquarischem, ja, auch für diese spezielle Art von Buchliebhabern haben wir was in der Sendung, den Special Interest Geschenktipp. Der kommt von Wolfgang Hörner, Verleger des Galliani Verlags, und der empfiehlt, ach, den Titel, den sagt er gleich selber.
Liebe Hörer, ich wurde um einen Special Interest Tipp gebeten. Wolfgang Hörner hier, Verleger des Galliani Verlages, und wer Special Interest will, der kriegt auch Special Interest. Nämlich dieses bizarre, so unerwartet und gegen jedwede mögliche Prognose sich entwickelt habende Jahr verlangt ein Buch des gewiss größten, grotesk grandiosesten Prädadaisten und Wortrabulisten deutscher Zunge, Johann Fischert. Nämlich dessen selten seltsames Werk aus dem Jahr 1574, aller Praktik Großmutter. Beziehungsweise genauer, es folgt der komplette Titel: aller Praktik Großmutter. Die dickgeprockte, pantagruelinische, betrugtige Proktik oder Prognastikatz, Lasttafel, Bauernregel und Wetterbüchlin, auf alle Jahr und Land gerechnet und Gericht, durch den vollbeschieden Mausstörer Wienhold, Alkofribas, Wüstblutus und Aristephans Nebelstadt. Des Herrn Pantagruel zu Landergreul oberster Löffelreformierer, Erb- und Erztränk und Mundphysikus. Jetzt und alles aus neu, zu lieb den grillengierigen Zeitbetriegern, verstockten Hirn betäubten maulhenkolischen Naturzwängern, ergänzt und beschwänzt. Ein frisch Ras, kurzweilig gelas, als wann man Haberstroh aß. Ja, das war der Titel dieses bemerkenswerten Buches. Eine Satire auf Voraussagen und Prognosen, die sich gewaschen hat. Denn damals, im 16. Jahrhundert, waren sogenannte Prognostiken, Voraussagen auf die Zukunft sowie Deutungen ungewöhnlicher Vorzeichen, mindestens so sehr in Mode wie Prognosen heute und trafen noch seltener zu. Fischert liefert Unsinnsprosa vom Feinsten. Helge Schneiderhafte, auch einer, der im Corona-Jahr zur Höchstform auflief, Persiflage und Zinnverweigerung, dazu ein Fest für Sprachliebhaber und Wortfexe. Und wer, Achtung, Special Interest, literarische Anspielungen à la James Joyce findet in Zweig lieb, wird hier fündig zuhauf. Welch herrliche Wortungetüme, Wortspiele und Doppeldeutigkeiten schon allein im Titel. Dick gebrockt, also dick eingebrockt im Sinne von dick auftragen. Und dazu klingt schon hier das Wort Betrug an, das dann später nachkommt. Grillengierig, wobei Grille hier in der Bedeutung von Spinner der Idee, verschwörungstheoretischer Unsinn, Hirnfurz, wie ein Hohenlohr, wie ich sagt, zu lesen ist. Naturzwänger. Eine Vokabel wie gemacht für die Wiederentdeckung durch die Grünen, in deren neuen Grundsatzprogramm man sie aber leider vermisst. Und maulhenkolisch, ein Melancholiker, der das Maul hängen lässt. Hier hat Grimmelshausen das Wort her, das er im Simplicissimus später so gern benutzt. Was nach diesem Titel folgt, ist eine Flut an verrückten Sinnlos-Voraussagen, Quatschratschlägen und sensationell saublöden Saublödsinn, so dick eingebrockt und aufs Heftigste versetzt mit Vokabular einer nachgerade absurden Anspielung zur Neuworterfindungsdichte, dass der Text mit der Unaufhaltsamkeit und Wucht einer wortgewordenen Schlammlawine über den Leser hinwegrollt. Was für eine Wonne, davon fortgerissen zu werden. Und in diesem Jahr braucht man es besonders, welche Wonne, darüber zu lachen. So etwas gab und gibt es in der deutschen Literatur bis auf den heutigen Tag kein zweites Mal. Außer in anderen Werken Fischerts, von dem Jean-Paul einst sagte, wollte man die bedeckten Goldschachteln altdeutscher Sprachschätze wieder öffnen, so könnte man zum Beispiel aus Fischers Werken allein ein Wörterbuch erheben. Leider sind Fischers Bücher derzeit in halbwegs ordentlichen und erschwinglichen Ausgaben so gut wie gar nicht zu haben. Und die eben vorgestellte, posthum veröffentlichte, erweiterte Ausgabe C, natürlich die beste, Special Interest, wurde jahrhundertelang nie wieder gedruckt. Mein verzweifelter Versuch, sie vor 2 Monaten für 1.800 Euro im Original bei einer Auktion zu ersteigern, scheiterte an einem solventeren Bieter. Was für ein Glück, dass es die Wissenschaft gibt. Beim Verlag Peter Lang erscheinen die gesammelten Werke Johann Fischers. Leider kosten die Bände zwischen 250 und 300 Euro. Band 1 allerdings, der Band, in dem auch aller Praktik Großmutter abgedruckt ist, gibt es allerdings beim geisteswissenschaftlichen Literaturdiscounter Humboldt und Mommsen, ohnehin ein heißer Tipp für normal verdienende Liebhaber von Reprints und seltenen Texten, gerade für 10% des Originalpreises, also für schlappe 25,80 Euro. Ich kaufte gleich 3 Stück davon. Schnell bestellen. Wie viele Exemplare da noch zu haben sind, weiß ich leider nicht.
Das war Wolfgang Hörners Special Interest Buchgeschenktipp. Alle Infos dazu stehen auf swr2.de. Das Lesenswert-Magazin mit einer Weihnachtsbuchgeschenk-Spezialausgabe. Ja, und vielleicht waren ja all die Buchgeschenktipps, die wir Ihnen bisher vorgestellt haben, immer noch nicht so richtig passend. Vielleicht kein Krimi, kein spannendes Debüt und auch keine Lyrik so richtig das, was Sie gesucht haben. Ja, dann muss es wohl das Universalbuch sein. Das Buch, das die Generationen verbindet, die Geschlechter versöhnt und seine Leserinnen und Lesern auf jeden Fall begeistert. Ja, und dieses Buch gibt es, wenn man Literaturkritiker Dennis Scheck glaubt. Der kennt es und der stellt es Ihnen vor. Das Universal-Buchgeschenk, hier kommt es, von Dennis Scheck.
Herr Scheck, gibt es überhaupt das Buch, mit dem man beim Schenken nichts falsch machen kann?
Also die eierlegende Wollmilchsau des deutschen Buchmarktes zu finden, ist natürlich sehr schwer. Mit anderen Worten, das Buch, das einem 18-Jährigen genauso gut gefällt wie einer 80-Jährigen. Ich tue mich sogar mit Büchergeschenken zu Weihnachten ganz besonders schwer, weil mir glaubt es ja gar keiner, dass ich in eine Buchhandlung gestiefelt bin und dieses Buch ausgewählt habe, sondern jeder denkt, auf diese Weise kriegt er seine überflüssigen Rezensionsexemplare los. Aber über die Jahre als Geschenktipp bei mir hat sich ein Werk eines britischen, eines englischen Schriftstellers sehr bewährt. Evelyn Waugh heißt er. Wiedersehen mit Brideshead.
Oh, das klingt interessant. Erzählen Sie mehr.
Dieser Roman beginnt damit, dass dieser Soldat auf einen Herrensitz kommt. Eben das Brideshead des Titels. Und er erinnert sich dann im Zweiten Weltkrieg, dass er 20 Jahre zuvor am Ende des Ersten Weltkriegs, in der Zwischenkriegszeit der 20er Jahre, schon mal da war. Die Freundschaft mit Sebastian Flight begann damit, dass dieser Lord bei ihm, als er studierte, mal durchs offene Fenster kotzte. Das ist der sehr derbe Beginn einer unglaublichen Männerfreundschaft. Der verliebt sich dann, der Erzähler Charles Ryder, in die androgyne Schwester des Lords, Julia, aber das ist auch eine homoerotische Liebesgeschichte. Und jetzt gibt es eine Besonderheit. Diese beiden Sprösslinge einer uralten britischen Adelsdynastie, die sind katholisch. Das macht sie natürlich im England, spätestens seit Heinrich dem VIII., zu Außenseitern. Und diese unglaubliche Nostalgie, die aus dem Roman Wiedersehen mit Brideshead ausgeht, von ihm entströmt sozusagen, die hat damit zu tun, dass er ein Schwanengesang auf eine untergehende Gesellschaftsschicht ist, die nicht mehr so recht weiß, wohin mit sich, was mit sich anfangen, die keine Funktion mehr in dieser Welt hat.
Was macht dieses Buch für Sie so besonders?
Wie alle Weltliteratur von Homers Odyssee und Ilias an, ist Wiedersehen mit Brideshead offen für sehr, sehr viele Interpretationen. Ein wirklich tolles Buch ist ja immer ein Buch, das einen mit sanften Ohrfeigen dazu bringt, in eine Ecke der Welt zu stehen, wo man sich bisher nie hingetraut hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich für den katholischen Adel Großbritanniens interessiere. Seit ich Wiedersehen mit Brideshead gelesen habe, tue ich das aber sehr.
Ganz ehrlich, haben Sie den Roman schon erfolgreich verschenkt?
Natürlich habe ich es mehrfach verschenkt und es kam immer sehr, sehr gut an. Ich muss sagen, den größten Erfolg hatte ich, glaube ich, mal, als ich es einem deutschen Adligen schenkte.
So, und mit Dennis Schecks Empfehlung Wiedersehen mit Brideshead bei Diogenes erschienen, endet dieses Lesenswert-Magazin. Falls Sie noch mal in Ruhe nachschauen wollen, ob unter den Büchern, die wir empfohlen haben, vielleicht genau das dabei ist, das Sie suchen, um noch einen lieben Menschen zu beschenken, dann finden Sie alle Infos auf swr.de. Leider ist die Sendung nicht lang genug, um alle Titel hier noch mal aufzuführen. Aber wofür noch Zeit ist, gute Wünsche von mir. Ich wünsche genau zwei Dinge, Gesundheit und ganz viel Ruhe und Zeit zum Lesen. Mein Name ist Theresa Hübner. Tschüss.